Liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, Manhu steht dort. Was ist das? Manhu. Die Erklärung wird auch gleich mitgeliefert. Dies ist das Brot, mit dem der Herr euch am Leben erhalten wird. Dies ist das Brot, mit dem der Herr euch am Leben erhalten wird. Manhu, was ist das? Nach einer Beschreibung, die man etwas später lesen kann im gleichen Kapitel, handelt es sich möglicherweise um die Absonderung einer Schildlaus, die sich vom Saft der sogenannten Manna-Tamariske ernährt. Und die Beduinen sollen das heute noch als Honigersatz benutzen, dieses Manhu, dieses Manna. Was ist eigentlich die sonderbarste Sache, die du jemals gegessen hast? Ich erinnere mich daran an ein Festmahl in Tansania. In einer dunklen Hütte waren wir Ehrengäste und dort kochte etwas im Topf, was nicht so zu erkennen war. Da stellte sich mir die Frage, Manhu, was ist das? Als Ziege, die so mit Fleisch und Knochen und Innereien dort gekocht wurde. Ich sah das hinterher, dass der Kopf der Ziege noch vor der Hütte lag. Und in einem anderen Topf im Halbdunkel war etwas, wo ich auch fragte, Manhu, was ist das? Das war ein Huhn, es war zwar gerupft, aber komplett zerhackt. Ja, da gab es also nicht die schönen Teile. Was wir hier als Hähnchenbrustfilet bekommen, im Kühlregal, wird zum Teil in Afrika zerlegt und dort werden die Reste dann verwertet. Aber dieses Manhu, dieses Festmahl, was ich da erleben durfte, war wirklich ein Festmahl. Es wurde uns zur Ehre gegeben und ich weiß es sehr zu schätzen, dass die Afrikaner uns das zur Verfügung gestellt haben. Denn das, was wir dort bekamen, dieses, wo ich nicht wusste, was es ist, das aßen die nicht jeden Tag. Das war wirklich etwas ganz Besonderes in einer Gegend, wo es kein fließend Wasser gibt, wo es keinen elektrischen Strom gibt, wo das Wasser getragen werden muss und wo man auch eine Ziege als echten Schatz hat. Und den hinzugeben, das war schon etwas ganz Großes. Aber so fragt man sich manchmal, Manhu, ob es etwas zu essen ist oder Dinge, die sich ereignen. Und ich glaube, dass man nicht jeden Tag 40 Jahre lang so etwas essen mag. Manhu, was ist das? So versorgt Gott sein Volk mit dem Ziel, so ist es formuliert, daran sollt ihr erkennen, dass ich der Herr euer Gott bin. Daran sollt ihr erkennen, dass ich der Herr euer Gott bin, dadurch, dass ich euch versorge. Wie oft oder auch wie selten denken wir eigentlich daran, dass Gott uns täglich versorgt? Es ist so selbstverständlich, den Kühlschrank aufzumachen und die guten Sachen zu finden, auf den Tisch zu stellen und zu frühstücken. Es sei denn, man kommt aus dem Urlaub und der Kühlschrank ist leer, aber dann hat ja oft ein Supermarkt in der Nähe, entweder am gleichen Tag abends oder am nächsten Morgen, geöffnet. Wie oft denken wir daran, dass der Sonntag, der Tag des Herrn, einen Mehrwert hat, ein Feiertag ist? Die Geschichte vom Manhu, vom Manna, macht uns das deutlich. Sie erinnert uns daran, dass Gott uns täglich versorgt. Und damit könnte die Predigt jetzt auch zu Ende sein. Denn das ist doch Ziel dieser Aussage, oder? Gott versorgt uns täglich. Aber da gibt es noch zwei Fragen. Keine Angst, es geht weiter. Was ist eigentlich anders und besonders an dem Manna, in dem die Würmer sind und das zum Himmel stinkt? Zweite Frage, was ist anders und besonders an dem Manna, in dem nicht der Wurm drin ist, das nicht stinkend wird? Oder zusammengefasst gefragt, wovon hängt es eigentlich ab, ob Manna verdirbt oder extra lange haltbar ist? Woran liegt das eigentlich? Vor wenigen Wochen war im Kurier Folgendes zu lesen, unter der Überschrift Gammelfleisch in Kärnten. Im südlichen Bundesland sorgt eine Grillfleischkontrolle für Aufsehen. 20% der getesteten Ware sind nicht genusstauglich. Ein Fünftel des im Handel in Kärnten erhältlichen Grillfleischs ist wegen Bakterienbelastung zu beanstanden. Ende Juni war das. Das ergab eine Untersuchung der Lebensmittelinspektion in Kooperation mit der Lebensmitteluntersuchungsanstalt Kärnten. 20 verpackte oder offene marinierte Zubereitungen aus rohem Fleisch wurden direkt vom Hersteller, aber auch von Wiederverkäufern gezogen und auf Beschaffenheit, Geruch, Lagerung, Hygiene und Bakterien überprüft. 20% Gammelfleisch. Ganze Menge, finde ich. Offensichtlich, weil Vorschriften missachtet wurden, weil es Betrug am Kunden gab oder weil der Zeitpunkt zum Verzehr verpasst war. Ein falscher Umgang mit Lebensmitteln, Missachtung der Vorschriften. Und dann dies Manna da, Brot vom Himmel. Dies ist das Brot, mit dem der Herr euch das Leben erhalten wird. Und dazu gibt's eine Bedienungsanleitung Gottes. Der Herr sagte zu Mose, ich werde euch Brot vom Himmel regnen lassen. Die Leute sollen vors Lager hinausgehen und so viel sammeln, wie sie für den Tag brauchen. Aber nicht mehr, damit ich sehe, ob sie mir gehorchen. Also klare Anweisung, vor das Lager hinausgehen, wohin auch sonst in einer Wüste. So viel sammeln, wie sie für einen Tag brauchen, aber nicht mehr. Und dann die Kontrolle, die Prüfung, damit ich sehe, ob sie mir gehorchen. Gott prüft, aber nicht das Manna, sondern das Volk, damit ich prüfe, ob es nach meinem Gesetz leben will oder nicht. So heißt es im hebräischen Text eigentlich. Gott stellt also Lebensmittel zur Verfügung und gibt klare, unmissverständliche Vorschriften zum Umgang damit. Und nimmt auch eine Prüfung vor und achtet auf die Einhaltung der Vorschriften. Das heißt, der Umgang mit dem Manna hat etwas zu tun mit dem Gehorsam gegenüber Gott und seinen Anweisungen und nicht mit der Qualität dieses Stoffes, dieses merkwürdigen Manhus. Und zweimal werden diese Anweisungen Gottes missachtet und das hat dann auch Folgen. Einmal Gammelmanna mit Würmern und Gestank und das andere, dass man am Feiertag die Erfahrung macht, das Tischlein deck dich bleibt leer. Da gibt's nämlich nichts zu finden, auch wenn man rausgeht und sammeln möchte. Schauen wir uns mal dieses Gammelmanna an, mit den Würmern, das zum Himmel stinkt. Wie lautete die Anweisung noch? Sammelt davon, so viel ihr braucht, pro Person einen Krug voll. Jeder soll so viel sammeln, dass es für seine Familie ausreicht. Da wird berichtet, die Leute gingen und sammelten, die einen mehr, die anderen weniger. Als sie es abmaßen, hatten die, die viel gesammelt hatten, nicht zu viel. Und die, die wenig gesammelt hatten, nicht zu wenig. Jeder hatte gerade so viel gesammelt, wie er brauchte. Das passt. Alles im grünen Bereich. Das funktioniert. Wichtig aber auch die Aussage, niemand soll etwas davon bis zum anderen Morgen aufheben. Ohne weitere Begründung. Dort wird nicht argumentiert, diskutiert, es wird einfach gesagt. Niemand soll etwas bis zum nächsten Morgen aufheben. Wer diese Vorschrift missachtet, etwas übrig lässt, der hat dann am nächsten Morgen das Malheur, das Gammelmanna mit Gestank und Würmern. Andererseits, warum soll man denn nichts übrig lassen? Gerade in so einer Wüstensituation, 40 Jahre Wüstenwanderung für Israel, Mangelerfahrungen, Geschrei zum Himmel und dann das Wunder, Gott versorgt sein Volk. Warum soll man nicht eine eiserne Ration haben für schlechtere Zeiten? Warum soll man nicht etwas aufheben, wenn einen nachts der Hunger überfällt? Und warum soll man nicht etwas aufheben, was doch so lecker ist, dass man gar nicht genug davon bekommen kann? Warum eigentlich nicht? Eine Antwort darauf wird nicht gegeben. Der Bibeltext bleibt uns das schuldig. Aber vielleicht ist es die Gier nach mehr, die dazu führt, dass man Sachen konservieren möchte. Das sind mehr Dinge an Hab und Gut, aber vielleicht auch mehr an Glauben, den konservieren. Oder die Angst auch vor Mangel. Es könnten ja schlechtere Zeiten kommen, wer weiß, was morgen ist. Auch vielleicht die Angst, zu kurz zu kommen. Nachher fehlt mir was und mein Nachbar hat dann doch noch heimlich was im Vorrat. Vielleicht auch Neid und Missgunst, dass man dann feststellt, die Nachbarfamilie hat ja doch mehr gesammelt als ich. Und trotzdem hatten wir genug. Das wird dann vergessen. Und immerhin, Vertrauen ist gut, Vorrat ist besser. Aber das Problem bleibt ja dann mit dem Gammelmanna, dem Gestank und den Würmern. Aber der Grund liegt nicht im Manna selbst, sondern in der Missachtung der Anweisungen Gottes und dem mangelnden Gottvertrauen. Wie ist das mit dem Manna heute? Ich meine, wir leben nicht wie die Beduinen in der Wüste, dass wir dieses Manna heute so sammeln und genießen könnten. Was horten und sammeln wir eigentlich? An Dingen, an Ideen, an Glauben, an Werten, sicher viele gute Sachen. Oder wo leben wir auch entgegen Gottes Anweisungen? Wenn Gott etwas sagt und das gar nicht weiter begründet. Natürlich brauchen wir kritische Nachfragen. Glauben ist auch etwas für kritische Menschen. Aber was verdirbt uns dann in unserer Vorratshaltung an all den Dingen, an Leib und Seele und Geist? Ich möchte nur zwei Beispiele nennen für das Manna von heute. Es gibt sicher noch viel mehr. Zwei Beispiele. Das eine Manna von heute wäre die Zeit. Und man sagt, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit für dich. Ich habe keine Zeit für Gott. Ich habe keine Zeit für die Gemeinde sollen auch andere die Dinge und Aufgaben tun. Ein zweites Manna von heute wäre das Geld. Ist ja ein ganz großer, wichtiger Wert oder auch Götze, je nachdem, wie man das einschätzt. Und die Wirtschaftskrise scheint ja überwunden und dann doch wieder nicht. Das Geld hat einen ganz großen Wert für viele Menschen. Ich kann mir das nicht leisten. Da fehlt mir das Geld. Oder Geiz ist geil. Alles meins. Bis hin zum Gemeindebeitrag. Wir haben am vergangenen Donnerstag in der Gemeindeleitung über den Haushalt gesprochen. Gemeindebeitrag, wozu? Das Schärflein in der Kollekte ist ja auch in Ordnung. Außerdem ist es ja genug, wenn etwa die Hälfte der Mitglieder sich erkennbar am Gemeindehaushalt beteiligt. Wirklich? Ich glaube, es sind Haltungen im Umgang mit Zeit und Geld, die etwas auf den Glauben und Gottvertrauen schließen lassen. Haltungen im Umgang mit Zeit und Geld, die in der Missachtung der Anweisung Gottes auch gelebt werden können, auch im mangelnden Gottvertrauen. Das führt dazu, dass ein Leben zerrissen ist, das nicht ganz Gott gehört. Und im Umgang mit Zeit und Geld zeigt sich, wer eigentlich der Herr über meinem Leben ist und wer den ersten Platz einnimmt. Wenn wir mal eine Liste aufstellen würden von den 10 Dingen, die uns am wichtigsten sind, einer Reihenfolge, werden wir zum Teil überrascht sein, dass die wichtigsten Sachen erst am Ende der Liste stehen, dass man da nochmal genau hinschaut. Weil wir oft Zeit und Geld, Ideen, Kraft und alles Mögliche investieren in Dinge, die gar keine so hohe Priorität wirklich haben in unserem Leben. Sie greifen nach uns, erfordern viel Aufmerksamkeit. Das Wichtigste steht oft ganz unten auf der Liste. Ist es eigentlich meine Zeit oder steht meine Zeit in Gottes Hand? Ist es mein Geld oder ist es anvertrautes Gut von Gott? Für mich ist das persönlich wichtig, so nach dem ersten Jahr in der Mollatgasse. Die Zeit, die vergangen ist, ein Jahr, die sehr erfüllt war mit Begegnungen, Kontakten, Planungen, Menschen, gute, wertvolle Zeit. Manches war anstrengend, aber erfüllend, es war gut. Es war Zeit von Gott gegeben und auch an Gott zurückgegeben nach einem Jahr. Und mit dem Geld? Ich bin dankbar, dass ich leben darf und versorgt bin mit meiner Familie. Das hilft. Und dass Geschwister in die Gemeinde investieren, aus Dankbarkeit Gott gegenüber. Und sagen, Gott und die Gemeinde sind uns etwas wert. Und es ist nicht nur das Gehalt des Pastors, was ein Gemeindehaushalt braucht. Es ist noch mehr, wenn wir uns hier umschauen. Aber es ist eine biblische Wahrheit und alltägliche Erfahrung. Wer für sich hortet, hat nicht mehr. Und Schätze sammeln, sagt Jesus, könnt ihr gern tun, aber rechnet damit, dass Rost und Motten das alles zerfressen. Es ist ein natürlicher Verfall von Tag zu Tag. Und es ist auch eine biblische Wahrheit und alltägliche Erfahrung, dass Zeit für Gott eine neue Qualität hat. Für mich bedeutet das, das ewige Leben, die Gemeinschaft mit Gott, jetzt schon einüben. Das heißt wirklich diesen Augenblick, diesen Tag unter Gott stellen, weil ich nicht der Herr meiner Zeit bin. Ich kann zwar Dinge planen, aber Gott ist der Herr der Zeit. Und Zeit für Gott hat eine neue Qualität, geprägt von der Gemeinschaft mit Gott und mit den Menschen. Und auch Geld für Gott hat eine neue Qualität. Es ist nämlich eine Lebensqualität, wenn Gott alles gehört. Es gibt ja in der Bibel jetzt für uns nicht die komplette Forderung, jetzt den Zehnten zu geben oder Gemeindebeitrag geben zu müssen. Das ist kein Gesetz. Aber ich glaube, wenn ein ganzes Leben an Leib und Seele und Geist Gott gehört, dann gehört das Geld genauso dazu und ist Gott unterstellt. Und das bekommt eine neue Lebensqualität, wenn alles Gott gehört. Paulus schreibt, ein jeder gebe, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat. Hier fängt es an. Nicht mit Unwillen oder aus Zwang, das ist auch wichtig. Niemand soll aus Unwillen oder Zwang geben. Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Interessant ist, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Ich glaube, die Begründung dafür liegt darin, dass Gott selbst ein fröhlicher Geber ist. Gott ist selbst ein fröhlicher Geber und das springt über auf Menschen, die ihm nachfolgen. Wenn Gott mein Schöpfer und mein Erlöser ist, der mich geschaffen hat mit dem, wie ich bin und was ich bin, der mich auch verändert und prägt und immer noch am Werk ist an mir, der mein Erlöser ist, der in Christus wirklich alles gegeben hat, der ein ganzes Leben investiert hat. Gott ist selbst ein fröhlicher Geber. Und darum heißt es bei Paulus auch, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Da bildet sich etwas ab von einer Gottesbeziehung. Ein zweiter Aspekt bei dem Manna, um zum Text aus dem Alten Testament zurückzukommen. Das Tischlein deck dich bleibt ja ungedeckt am Sonntag, am Sabbat oder am Feiertag. Wie war denn dazu die Anweisung? Die Anweisung war, esst das heute. An diesem Tag ist Sabbat der Tag, der dem Herrn gehört. Da werdet ihr draußen nichts finden. Jeweils 6 Tage lang sollt ihr sammeln, aber am 7. Tag, dem Sabbat, ist nichts mehr da. Dafür aber einen Tag vorher das Doppelte. Das soll ein Feiertag, ein Festtag sein? Ein Sabbat, ein Tag des Herrn, an dem nichts mehr da ist? Da fehlt doch was. Insofern liegt die Missachtung dieser Vorschrift ja nahe. Dann heißt es, trotzdem gingen ein paar von ihnen am 7. Tag hinaus und wollten sammeln. Aber sie fanden nichts. Warum gehen sie trotzdem am Tag des Herrn hinaus und versuchen zu sammeln? Die Vorbereitung war ja bereits geschehen am Tag vorher. Doppelte Rationen zum Kochen, Backen, Vorbereiten, Einlagern. Interessant ist, dass das ja da nicht schlecht wird. Da ist zum Beispiel das Essen verarbeitet worden, konserviert an dieser Stelle. Und das funktioniert. Warum gehen die trotzdem raus und versuchen zu sammeln am Tag des Herrn? Vielleicht ist es ja ein Tag, an dem man noch etwas schaffen kann. Da kann man ja noch was machen. Man hat das Gefühl, das geht so weiter. Ein Feiertag ist ja auch nicht nötig. Wozu eigentlich? Und endlich ist ja auch Zeit, nachdem in der Woche schon so viel Anstrengendes war, jetzt auch noch die Zeit gut zu nutzen. Sonst gibt es ja keine weiteren Aufgaben am Sabbat. Oder ist es die Gier nach mehr? Oder die Angst vor Leere? Ich weiß am Sabbat, am Tag des Herrn, nichts mit mir anzufangen, weil ja die anderen Herren, die mein Leben bestimmen, ob das der Beruf ist, die Familie, Beziehungen und dies und das, auf einmal nicht so in Erscheinung treten. Oder es ist vielleicht Gewohnheit und Routine. Ich gehe so meinen Gang durch die Woche und dazu gehört auch der Sabbat dazu. Oder war die Vorbereitung vielleicht nicht ausreichend? Dann kommen Zweifel auf. Reicht das aus, was ich da einen Tag vorher vorbereitet habe? Ich persönlich zum Beispiel kann es überhaupt nicht leiden, die Predigt zu spät vorzubereiten. Für mich ist es wichtig, dass die am Freitagabend abgeschlossen ist. Ich setze mich zwar Sonntagmorgens dann nochmal hin und gehe alles nochmal durch, aber diesen Sabbat, für mich ist das der Samstag, mal zum Durchatmen, das tut gut. Und dann muss man manchmal umdenken. Wie ist das denn mit dem Tag des Herrn? Nach dem Neuen Testament ist es der erste Tag der Woche. Jesus ist am ersten Tag der Woche auferstanden. Deswegen feiern wir den Sonntag und nicht den Samstag. An diesem Tag ist die Gelegenheit, sich erfüllen und beschenken zu lassen. Und das ist nicht nur abhängig von meiner Befindlichkeit, in der ich hier bin, sondern es hängt davon ab, dass Gott da ist, schon längst, und uns erfüllen und beschenken möchte. Ich glaube, wer den Feiertag, den Tag des Herrn missachtet, wird Folgen zu spüren bekommen. Es kann sein, dass Geschwister, dass Menschen, die den Wert eines Gottesdienstes, einer Gemeinde, dieser Gemeinschaft, wenn sie diesen Wert vergessen oder zurückstellen, dass sie dann in eine Situation kommen, einer geistlichen Leere und Unzufriedenheit. Einer geistlichen Leere und Unzufriedenheit. Wenn Gott dann nicht mehr sprechen kann, wenn man nicht mehr hören will oder auf sein Wort ignoriert. Es kann auch dazu führen, dass man geistlich orientierungslos wird. Dass man versucht, die ganze Woche lang, einschließlich des Feiertags, die ganze Welt gewinnen zu wollen, alles herauszuholen, jetzt und sofort, und dabei aber Schaden nimmt an seiner Seele und sich selbst verliert in all den Anforderungen, die an einen gestellt werden. Bis hin zum geistlichen Tod, zum Leben ohne Gott. Dass es vorkommen kann, dass man Gott nicht mehr hören will und sich von Gott nichts mehr sagen lässt. Dass man die Gemeinschaft der Jünger Jesu, der Gemeinde zunächst innerlich kündigt, äußerlich meistens nicht, und überall sonst sucht und sammelt, ohne wirklich Erfüllung zu finden. Gleichzeitig ist es wichtig, den Feiertag zu heiligen und wahrzunehmen. Zweimal werden die Anweisungen missachtet und zweimal hat das Folgen. Einmal das Gammelmanna und einmal der ungedeckte Tisch. Dabei ist Manna doch wirklich was richtig Gutes. Manhu, was ist das? Nicht immer weiß ich, was gut für mich ist, was Gott mir schenkt, was ich damit anfangen kann. Und ich darf fragen, Manhu, was ist das? Dies ist das Brot, mit dem der Herr euch am Leben erhalten wird. Es ist vielleicht nicht das, was ich unmittelbar erwarte als Delikatesse oder als besonderes Extra, aber es erhält am Leben. Karl Barth Der berühmte deutsche Theologe hat mal Folgendes zum Manna gesagt. Er sagt, die Geschichte vom Manna ist bis in die Einzelheiten exemplarisch, also beispielhaft für das, was in diesem Zusammenhang vom Glauben zu sagen ist. Und dann zählt er 5 Punkte auf. Es ist nur zum Gebrauch gegeben. Glauben ist etwas, was man nicht konservieren, halten kann. Es muss gebraucht werden, angewandt werden. Karl Barth sagt, es ist nicht zu inventarisieren. Ich kann also nicht sagen, hier ist mein Glaube und hier sind andere Dinge. Sondern der Glaube liegt quer zu allem, was im Leben geschieht. Es ist auch nicht zu katalogisieren. Glaubst du das? Glaubst du dies? Natürlich ist es wichtig, Überzeugung zu haben, seinen Glauben zu bekennen. Das ist Aufgabe auch der Christen. Aber nicht in dogmatischer Weise, sondern es muss etwas mit dem Leben zu tun haben. Es ist auch nicht aufs Eis zu legen, Manna und Glaube. Das heißt, ich kann Glauben nicht konservieren und sagen, ich habe mich mal bekehrt, mich taufen lassen und das ist gut. Das ist gut, ja, aber das will gelebt sein. Und er sagt auch, es ist nicht ins Museum zu stellen. Das heißt, heute, wir glauben an einen lebendigen Gott, der gegenwärtig ist. Wir glauben nicht an eine Religion der Vergangenheit. Ja, Kirche und Glaube ist nicht etwas, was sich in irgendwelchen mittelalterlichen Bildern widerspiegelt. Die bilden nur etwas ab, sondern es will heute gelebt sein, weil Gott ein Gott aller Zeiten ist, der gegenwärtig ist. Gott ist gegenwärtig. So ist Manna also wie ein tägliches Geschenk Gottes für jeden jetzigen Tag, für den täglichen Gebrauch bestimmt, nicht zu horten, nicht zu konservieren und auch nirgendwo sonst zu finden. Und Gott gibt Manna nur für einen Tag. Das lädt uns ein, täglich neu auf Gott vertrauen zu lernen. Und Gott hat auch Gefallen daran, wenn er uns täglich neu und frisch beschenkt. Wir fragen uns dabei manchmal in bestimmten Situationen, Manhu, was ist das? Wieso passiert mir das jetzt? Oder wo ist Gott? Was ist das, was Gott mir heute gibt? Ich kann es nicht immer verstehen. Ich kann es auch nicht immer begreifen oder anpacken. Aber ich bin eingeladen, darüber zu staunen und dafür dankbar zu sein, dass das genau richtig ist für mich und für diesen Tag. Es ist nicht meins, aber es ist von Gott für mich bestimmt. Es ist nicht meins, aber es ist von Gott für mich bestimmt. Und wie kann man eine Haltung entwickeln, die dem Manna angemessen ist? Ich glaube, unsere Aufgabe besteht darin, das empfangen und anzunehmen, was Gott täglich gibt. Empfangsbereit sein, das dann auch zu nehmen. Das heißt, Glauben täglich neu erleben und ergreifen. Und das in die Hand nehmen und ergreifen, was Gott uns vorlegt. Das kann für jeden sehr unterschiedlich sein. Ich kann bei anderen etwas beobachten, was mir nicht zuteil wird. Ich muss deswegen aber nicht neidisch sein. Sondern das, was Gott mir gibt, das zählt in diesem Moment. Das nehmen, was wir im Augenblick eben brauchen. Das kann wenig sein, allerdings ohne Mangel zu haben. Es kann auch viel sein, ohne Überfluss zu haben. Es kann ein kleiner Glaube sein, ein großer Glaube. Auf jeden Fall etwas von Gott geschenkt. Auf jeden Fall genug für diesen Tag. Eine weitere Aufgabe besteht darin, das auch anderen zu bringen, was Gott uns täglich gibt. Bei Manna hat man das getan damals. Das anderen bringen, weil Gott niemanden vergisst. Das sind die Familie, Freunde, Nachbarn. Hat mit dem Umgang mit Zeit und Geld zu tun, für andere, für das Reich Gottes. Es sind auch praktische Dienste für Menschen. Wir haben ja gehört, dass einige Aufgaben am Samstag auf uns warten, zum Beispiel. Es ist Glaube, der in Wort und Tat erlebt wird, ganz persönlich. Das hilft mir aber auch, nicht von anderen etwas zu erwarten oder es anderen zu überlassen, sondern selbst zu handeln. Es sind nicht die anderen immer, sondern ich bin persönlich herausgefordert. Und noch eine Aufgabe. Unsere Aufgabe besteht darin, den Tag des Herrn bewusst zu erleben, den Gott uns gibt. Jesus hat mal gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Insofern ist der Sonntag schon wichtig als Tag des Herrn, Tag der Begegnung mit Gott und mit seinen Leuten. Daher die Lehre der Apostel, die Gemeinschaft, das Brotbrechen, das Gebet. Und am Tag des Herrn darf man dann auch doppelten Segen erleben, wie beim Manna damals. Die doppelte Ration für den Tag des Herrn, wenn wir Zeichen Gottes erleben. Heute zum Beispiel in Gestalt von Brot und Kelch und wenn wir wahren Segen erfahren. Das sind Dinge, die man nicht horten und sammeln muss, sondern mit denen man erfüllt und beschenkt wird, weil Gott es schon längst bereithält. Und das will ich mir nicht entgehen lassen. Zum Tag des Herrn gibt es keine Alternative. Und so können wir bewusst den Sonntag oder den Feiertag erleben, weil wir Stärkung brauchen für den Alltag der neuen Woche. Sonst würden wir diese neue Woche wahrscheinlich in einer anderen Qualität oder einer minderen Qualität erleben. Und wie lässt sich dieser Alltag gestalten? Wer fragt, Manhu, was ist das, wenn er von Gott beschenkt wird, der lebt, glaube ich, mit einer neuen Lebensqualität. Wir machen dann die Erfahrung, was ich gestern hatte, kann ich heute nicht mehr genießen, wenn ich krampfhaft daran festhalte und es konservieren will. Vergangenheit ist gut und wenn eine Gemeinde ihre Geschichte kennt, ist auch wichtig. Wir feiern ja am 13. Dezember 140 Jahre Baptistengemeinde Wien. Das ist ein echtes Ereignis. Vergangenheit muss man kennen. Aber zukunftsorientiert leben. Das, was ich heute empfange, wird nur für diesen Tag reichen. Das habe ich auch in Ostafrika begriffen, weil man dort nur im Augenblick lebt und nicht für die Zukunft denkt. Was mich teilweise verrückt gemacht hat mit meiner Mentalität. Was ich heute empfange, wird aber nur für diesen Tag reichen. Aber dafür ist es auch bestimmt und dafür ist es auch genug. Und was ich für morgen festhalten will und woran ich mein Leben binde, wenn es nicht Gott ist, das wird mir im Herzen verderben. Noch eine Erkenntnis und eine Erfahrung. An jedem neuen Tag hält Gott das für uns bereit, was für diesen Tag reicht. Im Leben mit Gott, im Alltag dieser Welt, im Umgang mit der von Gott uns geschenkten Lebenszeit. Keiner kann seinem Leben eine Spanne hinzusetzen und auch den von Gott anvertrauten Mitteln zu leben, weil Gott fröhlich gibt. Und noch eine letzte Erkenntnis und Erfahrung. Wir können an jedem neuen Tag neu entdecken, dass wir gestern, heute und morgen von dem leben dürfen, was Gott uns schenkt. Dass etwas uns zum Gebrauch heute anvertraut wird. Für uns selbst, aber auch für andere. Ich komme zum Schluss. Manhu, was ist das? Werden wir uns manchmal fragen und dürfen wir auch fragen, Manhu, was ist das? Und dann lernen zu staunen und dafür zu danken, dass Gott es gut mit uns meint und dass Gott uns echte Lebensqualität verleiht. Weil Gott nämlich ein fröhlicher Geber ist, der uns mit seinem Segen und mit seinen Gaben beschenken will. Auch wenn wir manchmal erstaunt fragen, Manhu, was ist das? Amen.